Erwartung ist ein Geschenk unserer Glaubenskultur. So wie wir am Adventskranz erwarten, dass alle vier Kerzen brennen, so gehört Erwartung eigentlich zu unserem ganzen Leben mit Gott dazu. Erwartung von Zeichen und Wundern zieht sich durch die gesamte Bibel. Und zwar sind Zeichen und Wunder von Anfang bis heute immer wieder Hinweise. Wenn wir in die Bibel schauen, Hinweise auf Gottes Schutz und seine Macht. Wenn wir schon die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, erleben wir, dass Gott dem Mörder Kain, der seinen Bruder umgebracht hat, ein Schutzzeichen macht, damit andere ihn nicht umbringen, weil er ein Mörder ist. Auf dem Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, schickt Gott immer wieder Schutzzeichen für sein Volk. Das Volk Israel lernt, dass Blut rettet. Sie streichen Blut an ihre Türpfosten und werden dadurch vom Tod verschont. Und durch die ganzen Opferriten des Alten Testamentes, die uns heutzutage fremd sind, können wir das lesen als Hinweiszeichen, Blut rettet. Und diese ganzen Opfer dienen schon dazu, dass wir verstehen, dass einst Jesus kommen wird und sein Leben geben wird, als Zeichen der großen Liebe Gottes. Wir finden Zeichen, die auf das Bündnis Gottes mit uns Menschen hinweisen. Da haben wir den Regenbogen bis heute, wann immer wir ihn sehen, und manchmal überrascht er uns ja, soll er uns daran erinnern, dass Gott der Erhalter dieser Erde ist, dass Gott seine Schöpfung bewahrt, dass nicht noch einmal eine Sintflut diese Erde vernichten wird. Der Regenbogen als Zeichen für Gottes Bewahrung, sein Bündnis mit uns, sein Versprechen. Oder der Feiertag im Alten Testament, der Sabbat, bei uns heute der Sonntag, ein Ruhetag, ein Tag, der für Gott da ist, wo wir Gott in besonderer Weise Raum geben, weil wir uns Zeit dafür nehmen, Gott zu begegnen. Einerseits natürlich wie an jedem Tag, aber andererseits, um nochmal vermehrt und anders, vielfältiger uns auf Gott auszurichten. Gott schenkt uns wirkmächtige Zeichen der Erinnerung. Blut rettet. Ein ganz deutliches Zeichen, das Abendmahl, das wir feiern in Brot und Traubensaft, ein Hinweis, dass Jesus unser Retter geworden ist und sich Gottes Ankündigung seiner Rettung durch die gesamte Bibel zieht. Und wo wir reinschauen in die Geschichten des Alten oder Neuen Testamentes, sind Zeichen und Wunder immer wieder eine Bestätigung der Berufung einzelner Menschen, Bestätigung des Auftrages, den Gott Menschen gibt. Und das sind im Alten Testament vorrangig dann die Propheten, von denen wir lesen, und im Neuen Testament die Nachfolger Jesu. Im letzten Kapitel des Markus-Evangeliums lesen wir, dass Jesus seinen Freunden mit auf den Weg gibt: Geht hin. Also versammelt euch nicht und bleibt unter euch, sondern geht hin. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, also die Macht des Bösen im Leben von Menschen brechen. Sie werden in neuen Sprachen reden, eine ganz neue Intimität mit Gott haben, wenn sie beten, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Übernatürliche Bewahrung, wenn wir unterwegs sind, Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Und Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ärzte sprechen im Allgemeinen nicht von Heilung, aber dann ist da ein medizinisch unerwarteter, ungewöhnlicher Verlauf. Und in Markus Evangelium Kapitel 20 heißt es dann auch tatsächlich: Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Und das erleben wir dann durchgängig durch die Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Jahrzehnte, wie christliche Gemeinden wuchsen, Menschen zum Glauben kamen. Und Paulus schreibt dann selbst im Römerbrief Kapitel 15, Vers 18 folgende: Christus hat durch mich gewirkt, durch Wort und Werk. Das gehört immer zusammen, Verkündigung und eine gelebte Botschaft sein. In der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, des Heiligen Geistes, sodass ich das Evangelium des Christus vollständig verkündet habe. Eine vollständige Verkündigung ist immer eine Verkündigung in Wort und Tat, eine Verkündigung, die begleitet wird von Gottes machtvollen Zeichen, seinem Hereinbrechen in unsere menschlichen Zusammenhänge, dass Übernatürliches erlebbar wird. Also wir dürfen erwarten, dass Gottes wundersame und heilsame Gegenwart immer wieder mitten in unseren Alltag hineinbricht und wir übernatürliche Erfahrungen mit unserem guten Gott machen. Und dabei spielt unsere Erwartungshaltung eine große Rolle. Im Neuen Testament sehen wir den Zusammenhang von tiefem Respekt, dem Rechnen mit der Macht Gottes und dem natürlichen Erleben. In Apostelgeschichte 2 heißt es deswegen, jeder war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und es geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Es gibt also einen Zusammenhang von diesem tiefen Respekt, dass wir Gott alles zutrauen, dass ihm nichts unmöglich ist, dass seine Gegenwart jederzeit heilsam, wundervoll in unsere Alltagssituationen hereinbrechen kann. Und dann auch dem tatsächlichen übernatürlichen Erleben. Ich bin damit aufgewachsen, dass erstaunlich viele Zufälle geschehen und Erstaunliches erfahrbar wird, wenn wir in einer Beziehung zu Gott leben und mit Gott im Gespräch sind, zu Gott beten. In meiner Geschichte, in meiner Familie hat das Erzählen von Geschichten, Erlebnissen mit Gott eine Kultur gehabt. Ich möchte ein Beispiel von 1945 erzählen, mit dem ich groß geworden bin. Eins von unzähligen Beispielen, die meinen Glauben gestärkt und geweckt haben, die in mein Leben ein großes Vertrauen in Gottes Möglichkeiten gesät hat. Meine Mutter musste von heute auf morgen, als sie 11 Jahre war, 1945, mit ihrer Familie aus dem damaligen Ostdeutschland, Pommern, aufbrechen, auf die Flucht gehen. Nach einigen Wochen kam sie mit ihrer Familie in Mecklenburg an, aber auch nach Kriegsende 1945 war es dort nicht einfach friedlich, sondern alliierte Soldaten wechselten und es kam nachts immer wieder zu Übergriffen. Alkoholisierte Soldaten zogen durch die Dörfer, drangen in Häuser ein, nahmen, was sie so mitnehmen konnten, nahmen auch junge Mädchen mit, die man nie wieder sah. Und eines Nachts kam eben auch so ein Trupp alkoholisierter Soldaten in dem Bauernhaus vorbei, in dem die Familie von meiner Mutter untergebracht war. Das war ein kleines Häuschen, alles überschaubar, alles im Erdgeschoss. Ein Zweizimmer bewohnten die Bauern, die dort wohnten. Ein Zimmer hatten meine Großeltern mit ihren 2 Töchtern, meiner Mutter und ihrer kranken Schwester. Die 2 älteren Schwestern, 17 und 22, die hausten so auf dem Flur, auf Strohballen hatten die ein Lager. Dann gab es noch eine Küche, eine Waschküche und den angrenzenden Stall, wo sich auch die Toilette befand. Und als da dieser Trupp Soldaten nachts klopfte und dann eindrang ins Haus, kann sich meine Mutter noch erinnern, dass sie schnell als 11-Jährige ins Bett der Mutter floh mit ihrer anderen Schwester und die saßen dann da und die Soldaten durchkämmten so jeden Raum, stellten alles auf den Kopf, gingen auch in den Stall, stachen mit Mistgabeln in den Heuballen herum, ob sich da noch jemand befand, denn die wussten ganz genau, wer in dem Haus untergebracht war. Und mein Großvater ging den Soldaten immer hinterher, weil er ja wusste, irgendwo mussten ja die 17-Jährige und die 22-Jährige sich versteckt halten. Und nachdem die Soldaten lange das ganze Haus durchsucht und alles durchkämmt hatten, sind sie dann unverrichteter Dinge mit verschiedenen anderen Gegenständen wieder abgezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trupp von 10 Männern, die 2 Mädels suchen in dem Haus, die Klotür nicht sehen, obwohl sie alles auf den Kopf stellen? Für die Familie meiner Mutter war es klar, Gott hat sie bewahrt in dieser Situation. Gott hat irgendwie dafür gesorgt, dass diese Männer, auch wenn sie alle anderen Türen fanden, diese Tür nicht gesehen haben, wo sich die beiden jungen Frauen versteckt hielten. Gott ist nichts unmöglich. Er kann uns blind für Türen machen, wenn er uns bewahren will. Er kann Unmögliches möglich machen, unwahrscheinliche Dinge real werden lassen. Es wird immer daran hängen, in welcher Erwartung wir eigentlich leben. Mir haben diese Geschichten geholfen, in einer ständigen, frohen Erwartungshaltung zu leben und dabei auch mehr zu sehen, mehr zu erleben. Eine ganz andere Geschichte. Wir befinden uns ja im Adventskalender Öffnen Türen. Eben hatte ich eine Geschichte, wo eine Tür nicht auffindbar wurde. Jetzt habe ich noch eine aktuelle Geschichte, wo ich eine Tür gefunden habe. Im November hatten wir ein Gottesdienstplanungstreffen. Da treffen wir uns immer, um das nächste Quartal vorzubereiten, die Themen, Inhalte. Und uns ist das eigentlich auch wichtig, dass wir auf der Bühne für Predigtreihen Requisiten haben, so wie diese Geschenke unserer Glaubenskultur, dass sich etwas einprägt, dass man weiß, man ist in einer Predigtreihe. Und da wir nächstes Jahr das Luther-Jubiläum haben, 500 Jahre Reformation, haben wir gedacht, Januar bis März in der Themenreihe wäre es doch schön, wir hätten eine Tür auf der Bühne, wo wir jeden Sonntag das Thema anschlagen, so in Anlehnung an Luthers Thesenanschlag. Und wir haben dann im Gottesdienstplanungstreffen noch retuschiert bei eBay, wo kriegt man eine Tür her? Gibt es natürlich alle möglichen Türen, kaputte, alte, die auch hier gar nicht auf die Bühne passen würden. Naja, und wir haben uns eben überlegt, wir müssen dann gucken, dass wir jemanden beauftragen, der dann irgendwie so eine Tür kauft und bezahlt und hier anschleppt, dass wir im Januar eine Tür hier haben. Kurz später, ein paar Tage später, wollte ich zu unserem Abendbrot am Mittwoch, was hier immer stattfindet, noch einkaufen gehen. Und ich gehe immer logischerweise hier raus, dann über die Ampel hier diagonal und da zu Penny, da kann man schnell noch was einkaufen. Und warum auch immer hatte ich den Impuls, einen anderen Weg zu gehen, den ich sonst nie gehe, nämlich andersherum zu Penny zu gehen. Und da kam ich an Containern vorbei. Und, was ihr jetzt vielleicht nicht ganz genau erkennt, ich weiß es nicht, bei dem Papier- und Pappe-Container lag eine Tür. Eine nicht verunstaltete Tür, eine schöne weiße Tür, die hier ideal reinpassen würde. Und als ich die Tür sah, dachte ich, die hat Gott für mich hingelegt. Also wie wahrscheinlich ist es, dass wir Requisiten, die wir demnächst brauchen, einfach auf der Straße finden? Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht hat die jemand auch nur abgelegt. Mein erster Impuls, dass Gott die da für mich hat hinstellen, hinbringen lassen, wollte ich zumindest erstmal abchecken, bin erstmal einkaufen gegangen. Als ich rauskam, war die Tür da immer noch und nirgends war irgendwie ein Umzugswagen oder ein Arbeitswagen zu sehen, dass man dachte, da lädt nur jemand was ab. Aber ich dachte, wenn Gott die Tür für mich da hingelegt hat, dann ist die in der Stunde auch noch da, gehe ich erstmal in Ruhe ins Büro und komme nachher nochmal wieder, um eventuell einem Menschen, der die da nur abgestellt hat, noch die Chance zu geben, sie wieder an sich zu nehmen. Aber wie ich eigentlich schon erwartet hatte, die Tür war für mich da. Und die war auch eine Stunde später noch dort und dann habe ich sie genommen. Und es war eben gerade so eine Tür, die ich auch bequem tragen konnte, weil sie eben etwas schmaler ist als andere Türen. Und seitdem steht sie jetzt in meinem Büro und wartet, dass es Januar wird, damit wir sie als Requisite haben. Ich erlebe so viele Dinge, die unwahrscheinlich sind. Und ich glaube, dass Gott in seiner Liebe für uns viele Zeichen und wundersame Erfahrungen bereithält. Ob wir nun ganz speziell dafür beten oder überrascht werden davon, wie gut Gott ist. Ich bin mir sicher, dass unsere Erwartungshaltung bei all dem eine Rolle spielt. Ob wir Gott auch wirklich erleben oder ob Situationen auch an uns vorbeigehen, weil wir dafür blind sind. Ich habe mich zurückerinnert an unsere Gemeindegeschichte und habe sehr dankbar nochmal überlegt, was für verschiedene Situationen im Rahmen unserer Gemeindegründung dann über die Jahre erlebt haben, die unwahrscheinlich waren, wo wir beschenkt wurden mit besonderen Aufmerksamkeiten Gottes, wo Gebete erhört wurden, wo sich Dinge zugetragen haben, die medizinisch unerwartete Verläufe ergeben haben, Situationen, wo Menschen Hilfe geworden ist, wie wir es als übernatürliches Eingreifen Gottes erlebt haben. Ich denke zurück, um nur ein Beispiel zu nennen. In einem Alpha-Kurs 2011 kam mitten in den Kurs, der war schon fast zu Ende, eine junge Frau. Und es war ihr wichtig, nochmal neu mit Glauben anzuknüpfen. Und als das Thema Heilt Gott heute noch war und bei ihr Glauben geweckt wurde, dass dieser Gott heute tatsächlich auch noch heilt, hat sie uns erzählt, dass sie in einer Prüfungssituation steht und sehr stark unter Migräne leidet und große Ängste hat, dass sie diese Prüfungszeit gar nicht überstehen kann, weil sie ja ständig diese Migräneattacken hat. Und wir haben an dem Abend für sie gebetet, dass Gott sie von Migräne heilt. Und sie kann bezeugen, ihr kennt Isabelle aus unserer Gemeinde, es ist jetzt über 5 Jahre her und sie hat seitdem nie wieder einen Migräneanfall gehabt. Medizinisch nicht zu erklären. Für Christen gar nicht so erstaunlich, weil wir damit rechnen, dass Gottes gute Möglichkeiten mitten in unser Leben hereinbrechen können. Und manchmal ist es gar nicht unser eigener Glaube, den wir da in die Waagschale werfen. Ich kann mich gut erinnern, ich leide nicht unter Migräne, aber ich kann mich erinnern, als unsere Kinder klein waren, dass es 2 Situationen gab, wo ich auch mal so eine Attacke hatte. Und wer das einmal hatte, der weiß, man ist komplett lahmgenickt und eigentlich geht gar nichts mehr von jetzt auf gleich. Und ich habe mich dann unterwegs, hatte ich noch erbrochen und habe dann die Kinder irgendwie nach Hause geschleppt und habe dann nur noch so gesagt, jetzt müsst ihr irgendwie, bis Papa kommt, ganz lieb zusammenspielen, ich kann mich nur noch hinlegen. Bin dann in mein Bett gegangen und dann kam unser, ich denke mal, 4- oder 5-jähriger Sohn, die Treppe hochgestratzt und meinte, Mama, soll ich für dich beten? Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment dachte, das bringt jetzt auch nichts. Aber ich hatte ihn ja ganz anders geprägt und habe Ja gesagt. Und er legte seine Hand auf meinen Kopf, betete, dass diese Kopfschmerzen verschwinden und stratzte wieder die Treppe runter. Und wirklich überrascht habe ich gemerkt, dass dieses extreme Pochen, diese krampfhafte Übelkeit wirklich wie weggewischt waren. Also ich hatte noch Kopfschmerzen, aber diese Massivität, die mich lahmgelegt hat, war plötzlich verschwunden. Und Gott hatte nicht auf meinen Glauben reagiert, sondern da war jemand gewesen, in dem Fall ein Kind, das diesen Glauben besessen hat. Gott freut sich, auf unseren Glauben, unser Vertrauen zu reagieren. Am Rande der Weihnachtsgeschichte lesen wir von 2 alten, ausgereiften Menschen mit vorbildlicher Erwartungshaltung. In Lukas 2, ab Vers 22 bis 38, Simeon und Hanna. Das sind 2 alte Menschen, ganz offensichtlich ohne Langeweile, ohne Sinnlosigkeit zu empfinden, ohne Verbitterung, mit einem Herzen voller Erwartung, einem klaren Blick für geistliche Zusammenhänge und mit einem Lied auf den Lippen. Sie erwarteten, dass Gott Neues bereit hat. Und darauf lebten sie zu, dass sie mit Gott noch was erleben werden. Das war ihnen gewiss, dass Gott noch etwas vorhat mit der Welt und mit ihnen persönlich. Davon waren sie überzeugt. Darüber waren sie alt geworden. Aber diese Hoffnung, die beflügelte sie. Sie erwarteten, dass es bei Gott Erlösung, Befreiung gibt und die Erlösung kommt. Das hat sie begeistert. Sie erwarteten auf das Kommen des Erlösers, auf das Kommen Jesu. Und zwar erwartungsfroh, beharrlich. Und sie erlebten ihren Retter tatsächlich persönlich auf erstaunliche Weise. Und es heißt in diesem Text, und siehe, es war ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Da haben wir wieder diesen tiefen Respekt vor den Möglichkeiten Gottes, vor unserem großartigen Gott. Und er wartete auf den Trost Israels, auf die Versprechen, die Gott gegeben hatte. Er nahm Gott beim Wort. Und der Heilige Geist war auf ihm, er gab Gott Raum. Und dann war da noch Hanna, eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht. Da sind Menschen mit einer frohen Erwartungshaltung und sie werden uns zum Vorbild. Denn nicht immer beten wir und sofort passiert etwas. Manchmal müssen wir lange warten. Aber es ist gut, erwartungsfroh zu bleiben. Als wir 1992 die Diagnose bekamen in der 20. Schwangerschaftswoche, dass unser Kind schwerst behindert sein würde, geistig behindert sein würde, mit noch anderen Schäden, da konnte uns niemand mal eben spontan diese Last abnehmen. Da mussten wir noch 20 weitere Schwangerschaftswochen warten, weil wir uns gegen einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hatten. Und auch dann war ja nicht klar, was daraus werden würde. Es war dann zwar schon nachweisbar, dass das Kind wenigstens nicht blind sein würde, auch einer der Schäden, die prognostiziert worden waren. Aber ob das Kind sprechen können würde, sich motorisch entwickeln würde, das mussten wir alles abwarten. Und ihr wisst, wie lange es dauert, bis ein Kind dann endlich spricht. Manchmal müssen wir Monate warten. Und wisst ihr, das große Wunder in dieser ganzen Wartezeit, in den Monaten und Jahren, das bestand nicht darin, dass wir eine Sicherheit auf eine Heilung hatten, dass wir das erleben würden, sondern das übernatürliche Wunder bestand in dem Frieden, der uns erfüllte, dass wir uns keine Sorgen machten, dass wir das an Gott abgeben konnten, dass wir wussten, unser Gott wird eingreifen mit Zeichen und Wundern, ob nun an unserem Kind oder an uns, dass wir damit gut umgehen würden. Wir wussten, da ist ein guter Gott und er wird uns durch diese Zeit bringen. Glaube, Vertrauen, ein Geschenk, eine frohe Erwartung, dass Gott immer wieder unmittelbar eingreift, auf seine Weise, zu seiner Zeit und darüber Frieden zu finden. Wir können uns entscheiden, mit froher Erwartung zu leben, um dabei Gott persönlich zu erleben. Und es ist ja so, dass solche Zeichen und Wunder zwar Glauben wecken oder bestärken können, aber sie können ja nicht nachhaltig Glauben bewirken. Das sehen wir ja daran, dass Jesus, der ja das größte Zeichen der Liebe Gottes geworden ist und viele Zeichen und Wunder tat, vielen Menschen begegnete, die nicht zu seinen Nachfolgern wurden. Sie sahen das, was er tat, sie erlebten ihn live, unmittelbar, und trotzdem hat es sie nicht zum Glauben gebracht. Nicht automatisch führen Zeichen und Wunder zum Glauben. Es ist wichtig, dass wir letztlich Gott selbst finden wollen und nicht nur seine Auswirkungen, seine Auswege. Und Gott hat uns mit Jesus Christus eine Tür geöffnet, dass wir einen Zugang zu seinem Herzen haben, und wir sollten Gott selbst suchen, nicht nur Annehmlichkeiten, die wir von Gott erleben können. Mit froher Erwartungshaltung leben und dabei Gott persönlich erleben. Hinweise können Glauben wecken, aber bewirken nicht nachhaltig Glauben. Glaube entzündet sich nämlich immer wieder an Jesus Christus selbst, an seinem aktuellen Wort, lesen wir in der Bibel. Glaube ist also nicht abhängig von Wundern. Unser Glaube hängt nicht daran. Wir lieben unseren Gott und haben eine intensive Beziehung mit ihm, auch wenn wir nicht sehen, was wir glauben. Aber in der Zurückschau kenne ich eigentlich nur Christen, die sich erinnern können, was sie alles mit Gott erlebt haben. Glaube ist nicht abhängig von Wundern, sondern reicht viel tiefer. Aber Glaubende werden Wunder erleben. Immer wieder das Hereinbrechen der Gegenwart Gottes auf ganz verschiedene Weise in ihr Leben und in die Situationen. Und wir dürfen erwarten, dass Gott sich offenbar macht. Und siehe, es war ein Mensch mit Namen Simeon und wartete. Und wollen wir da heute unseren Namen eintragen? Und siehe, da war ein Mensch, und dann kannst du deinen Namen einsetzen, der wartete. In erster Linie auf Gott selbst, auf die Begegnung mit ihm, aber dann auch auf all die Möglichkeiten, die Gott hat in unseren Lebenszusammenhängen und die wir erbitten und erwarten dürfen. Und vor allen Dingen die Frucht, die Gott in unser Leben schenken will, dass seine Liebe uns ausfüllt, dass wir seine Liebe leben und aus seiner Kraft heraus unseren Alltag bewältigen und Menschen Gottes Liebe und Kraft in unserem Leben sehen. Wir feiern heute Abendmahl in Gruppen. Abendmahl ist ein wirkmächtiges Zeichen der Erinnerung und der frohen Erwartung. Wir lesen in Lukas 22, da nahm Jesus Brot, er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Und so oft ihr dieses Brot esst Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Mein Blut wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Jesus und sein Sterben und Auferstehen ist das stärkste Zeichen, was Gott uns gibt. Und wir dürfen uns in Brot und Traubensaft erinnern, was Jesus für uns getan hat und dass uns damit der Himmel offen steht. Und dass, wenn wir Abendmahl feiern, wir daran glauben, dass Gott gegenwärtig ist in diesen Zeichen und durch das Abendmahl wirkt zu unserer Stärkung, zu unserer Heilung, zu unserer Befreiung. Wir froh werden, dass wir Gottes Kinder sein dürfen und damit Gottes heilsame Gegenwart immer wieder in unsere Situationen hereinbricht. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir für die Zeichen deiner Liebe, für die Wunder deiner Liebe, die du durch die Geschichte mit deinen Menschen uns überliefert hast. Und Jesus Christus, ich danke dir für das Zeichen deiner Liebe, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, gestorben und auferstanden bist, damit wir Kinder Gottes sein dürfen. Damit unsere Schuld beglichen ist, dass nicht mehr Schuld zwischen dir und uns steht. Dass diese Distanz überbrückt ist und wir Zugang haben zu allem, was der Himmel zu bieten hat an Heilung und Befreiung. Dass wir uns in dem schon jetzt bewegen, auch wenn deine vollständige Welt noch nicht hereingebrochen ist. Danke für die Zeichen deiner Liebe, deiner Macht, die wir hier schon erleben dürfen. Und danke, dass du uns etwas gibst, das wir verstoffwechseln können in Brot und in Traubensaft, um uns zu vergegenwärtigen, was für ein wirksamer und guter und großartiger Gott bist. Und wir ermutigt werden, mit einer neuen Erwartungshaltung für unsere Situation und die Situationen anderer Menschen zu leben, dass du mit deiner heilsamen Gegenwart eingreifst und dich erlebbar machst. Herr, öffne du unser Verständnis, lass du uns froh werden über das Angebot deiner Zeichen der Liebe, auch gerade im Abendmahl. Amen.